Der Wohlstandsbildner Podcast. Die Plattform für finanzielle Bildung und ein reiches Leben, in dem es um mehr Geld geht und noch so viel mehr. 4 abwechslungsreiche Themen will ich euch heute vorstellen, mit brüchiger Stimme hier und da, wegen einer abklingenden Erkältung. Zuerst schauen wir uns an, wie der Gesetzgeber schlechtes Deutsch und psychologische Tricks verwendet, um Geldflüsse in seinem Sinn zu lenken. Dann folgen 2 Beispiele, wie verrückt es an der Börse zugeht mit Milliarden, die aus heißer Luft und sonst nichts bestehen. Traurig wird es, wenn wir uns anschauen, wie und warum Subventionspolitik unsere Wirtschaft so belastet, wie wir es gerade erleben. Und nach so viel energiezehrender Kost gibt es schließlich einen Energiebringer, der uns kaum was kostet, außer ein bisschen mehr Zeit auf der Toilette. Und zum Abschluss kläre ich darüber auf, wie es sich denn mit der Reihenfolge der 3 Stufen des Finanzseminars verhält. Mit einer einfachen Antwort auf eine häufig gestellte Frage. Wie einem der Gesetzgeber Vermögensanlagen madig macht. Über die Lenkung von Geldströmen habe ich schon öfter in den vergangenen 100 Podcasts gesprochen. Jetzt kommt eine neue, ja, ich will sagen, Wolte dazu, wie der Gesetzgeber beeinflussen will, wie sich Anleger in der Wahl ihrer Vermögensanlagen entscheiden. Und das macht er zum Beispiel mit Hilfe von negativem Nudging. Also durch so kleine Schubser, in dem Fall durch stichelige Hinweise, die schon beim Lesen signalisieren sollen, bist du dir da ganz sicher, was du vorhast? Willst du das wirklich machen? Verstehst du die Tragweite deiner Entscheidung? Und wie verklausuliert der Gesetzgeber das? Mit folgendem Satz, den seit neuestem verschiedene Emittenten ihren Prospekten beilegen müssen. Und der Satz lautet: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Das muss tatsächlich ab sofort in den gesetzlich vorgeschriebenen Texten von Vermögensanlagen stehen, zumindest in denen, mit denen wir als Wohlstandsbildner zu tun haben. Ja, 2 Dinge fallen mir bei diesem Satz auf, der ja nun wirklich nicht aus dem Olymp der deutschen Sprache herabgestiegen ist, was Klang, Rhythmus, Vokabular und Sinnhaftigkeit angeht. Wie auch immer. Erstens, die Formulierung nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann, na, die ist ja wohl redundant, da beide Teile des Satzes im Grunde dasselbe aussagen. Besser wäre es doch, sich auf eine der Aussagen zu beschränken oder sie präzise zu formulieren. Und zweitens, der Satz ist sowas von vage in Bezug darauf, was an dem Produkt schwer zu verstehen sein könnte. Statt den Leser mit Unklarheiten zu konfrontieren, wäre doch eine klare Aussage über die, ja sagen wir mal, Komplexität oder über die spezifischen Herausforderungen des Produkts hilfreicher. Was genau ist denn nicht einfach? Die Kostenstruktur, die Gesellschafterstruktur, die rechte Pflichtenbalance, die möglichen Risiken, die steuerlichen Szenarien? Nein, der Satz suggeriert, das gesamte Produkt sei nicht einfach zu verstehen. Und dabei gab es doch vor wenigen Jahren erst noch die Auflage des genau gleichen Gesetzgebers, dass Emittenten verpflichtet sind, auf maximal 3 DIN A4 Seiten in verständlicher Sprache alle wichtigen Merkmale wie Risiken, Kosten und Strukturen verständlich darzustellen. Weshalb diese Seiten auch bezeichnet werden als Basisinformationsblätter, die sogenannten BIPs, oder wesentliche Anlegerinformationen, die WAI. Aber ich will ja nicht nur motzen. Also hier ein ehrlicher, konstruktiver Vorschlag, was in diesen Blättern stehen könnte, anstatt dieses niveaulose, unsicherheitsstiftendes Geschwurbel. Sie sind dabei, eine Entscheidung zu treffen, die große Auswirkungen auf Ihr Kapital haben kann, im positiven wie im negativen Sinn. Beschäftigen Sie sich daher gründlich mit den Details der vorliegenden Vermögensanlage, damit Sie wissen, was Sie tun. Wenn Sie denken, Anteile der verfügbaren Informationen nicht einordnen zu können, um eine gute Entscheidung zu treffen, holen Sie sich Rat bei jemandem, der schon mit Finanzanlagen ein größeres Vermögen aufgebaut hat und deshalb angenommen werden darf, dass er sich auskennt. Das wäre doch mal ehrliches und verständliches Deutsch, oder? Vom Niveau her tragbar und es ist nicht tendenziös formuliert um perfide Einfluss zu nehmen auf die Entscheidung des Investors. Zwei Beispiele für Börsenkapriolen mit Zuckerberg und Trump an der Spitze. Ab heute führe ich eine neue Rubrik ein, die immer dann in einem Newsletter oder wie jetzt im Podcast erscheint, wenn die Börse einmal wieder herzerfrischend irrational unterwegs war. Die Börsen der Welt fesseln schließlich die Aufmerksamkeit selbst seriöser Medien, ist ja heute so, und bestimmen via Aktienrente nun auch in Deutschland mit darüber, ob viele Menschen im Alter auf Sozialhilfe angewiesen sind, beziehungsweise jetzt heißt das ja Bürgergeld, oder ob sie sich ein würdiges Leben ohne drei Altersteilzeitjobs leisten können. Wir wissen ja, die Masse an Geld und die Masse an Teilnehmern, die wir an den öffentlichen Märkten sehen, die müssen nichts im gleichen Maße mit Vernunft zu tun haben. Mit der Rubrik der Börsenkapriolenbeispiele will ich genau darauf aufmerksam machen, dass sich eine ursprünglich sinnvolle Idee, nämlich die Börse, in ein unwägbares, erratisch agierendes Monstrum verwandelt hat, das nur noch wenig bis nichts mit der realen Wirtschaft zu tun hat. Also zuerst zu Meta, oder wie die Amerikaner es aussprechen, zu Meta. Jetzt die Konzernmutter von Facebook, die längst zu einer der meistgeklickten Plattformen für Desinformationen geworden ist. Dieses Unternehmen hat einen rekordverdächtigen Zuwachs an Börsenwert bekommen, und zwar innerhalb von nur einem Tag. 220 Milliarden Dollar war Meta am 2. Februar 2024 mehr wert als noch am Tag zuvor. Und das nach einem Kurssprung von 394 auf 478 Dollar pro Aktie. Das waren mehr als 20%. Nun, generell war der Verlauf des Kurses von Meta erstaunlich. Schließlich dümpelte die Aktie noch im November 2022, also knapp eineinhalb Jahre vorher, bei 90 Dollar herum. Was soll man jetzt von diesen Zahlen halten? Wie viel ist Meta jetzt wert? Rechtfertigen ordentliche Quartalszahlen und die Nachricht, dass eine Dividende von 50 Cent pro Aktie ausgezahlt werden, rechtfertigt das einen Mehrwert von 200 Dollar innerhalb von 24 Stunden? Und ist es nicht generell seltsam, wenn ein schon ausfinanziertes Unternehmen in nicht einmal eineinhalb Jahren seinen Wert verfünffacht? Ja, natürlich ist es seltsam. Niemand weiß, was Meta wirklich substanziell wert ist, wahrscheinlich Zuckerberg selbst nicht. 90 Dollar pro Aktie ist vermutlich zu wenig, 478 Dollar pro Aktie ist absurd zu viel. Aber es waren nun mal so viele Glücksritter bereit, am 2. Februar viel Geld für Aktien hinzulegen, dass die Nachfrage den Preis nach oben gedrückt hat. Bedenklich an diesem Rauf-Runterspiel ist ja wie immer, wenn man weiß, dass Meta zu jenen Giganten zählt, deren Launen und Kapriolen die gesamten amerikanischen Börsenindizes und damit die Welt beeinflussen. Ja, das ist alles ziemlich spektakulär, ziemlich sinnlos und ziemlich gefährlich fürs eigene Geld. Allein Zuckerberg, der sein Androiden-Image ja gerade mit längeren Haaren abstreifen will, wird sich freuen, dass heiße Luft 220 Milliarden Dollar wert sein kann. Naja, keine Kapriole, nicht einmal heiße Luft, würde ich meinen, sondern eine totale Absurdität darf als Börsenverrücktheit hier nicht unerwähnt bleiben. Da sind wir mal wieder bei Donald Trump. Donald Trump hat es geschafft, sein, nennen wir es mal, soziales Netzwerk Truth Social an die Börse zu bringen. Das dürfte zwar nur Trump-Fans betreffen, die den dauerlügenden Feuerkopf mal kurzzeitig um 5 Milliarden Dollar reicher gemacht haben auf dem Papier. Aber dieser Vorgang zeigt, wie wenig die Börse mit Wert und Wirklichkeit zu tun haben kann. Dafür umso mehr mit Hybris, Gaunerei, Verblendung, ja bis hin zum Betrug. Denn ich bin mir nicht sicher, ob so mancher dieser Trump-Anhänger investiert hätte, wenn er gewusst hätte, dass das Netzwerk im vergangenen Jahr lächerliche 4 Millionen Dollar Umsatz bei 58 Millionen Dollar Verlust gemacht hat. Trump und seine Konsorten dürften das vor dem Börsengang gewusst haben, haben es aber erst danach deutlich verlauten lassen. Na ja, mal sehen, ob da die US-Börsenaufsicht SEC, das steht für Securities and Exchange Commission, ob die dem nochmal nachgeht. Denn Gesetze zum Anlegerschutz gibt es ja nicht nur in Deutschland. Dieses Netzwerk hat also keinerlei intrinsischen Wert, sondern einen rein ideellen. damit Trumps Sicht der alternativen Wirklichkeit verbreitet werden kann. Und da wird das heutige Börsenprinzip in Reinform ja maximal zugespitzt präsentiert. Es zählt nicht, was wirklich vorhanden ist. Es zählt allein der Spuk, der im Kopf der Leute herumgeistert. Es ist müßig darüber zu spekulieren, ob diese Plattform Truth Social und damit ihre Aktien eine Zukunft haben, denn ihre Zukunft ist vollkommen von der Zukunft Donald Trumps abhängig. Und irgendwann werden sogar die hartgesottenen Republikaner in Amerika von diesem Mann Abstand nehmen, wenn er die Gelegenheit hatte zu zerstören, naja, was man eben zerstören kann, in der Position, die er ja vielleicht im November einnimmt. Und wenn Trump bedeutungslos geworden ist, was wir hier alle noch erleben werden, wenn wir es denn überleben werden, dann ist auch sein Netzwerk bedeutungslos. Und dann dürften viele froh sein, wenn sie rechtzeitig noch für kleines Geld ihre Aktien verkaufen konnten. Wirtschaftsrettung oder innovationshemmende Zombifizierung? Die Subventionsstrategie von Habeck und Co. Subventionen. Was wie eine großzügige Geste des Staates aussieht von außen, das erweist sich oft als höchst zweischneidiges Schwert in der Wirtschaftspolitik. Auf der einen Seite dienen Subventionen als Pflaster, die kurzfristig wirtschaftliche Blutungen lindern und bestimmte Industrien und Sektoren vor dem internationalen Wettbewerb schützen sollen, jawohl. Und ja, sie können vorübergehend dazu beitragen, Arbeitsplätze zu sichern, regionale Entwicklungsunterschiede auszugleichen und technologische Innovationen zu fördern. So zumindest propagiert es Wirtschaftsminister Habeck. Wenn er doch jetzt nur noch den Mut zur ganzen Wahrheit aufbringen könnte. Denn im Wort vorübergehend zeigt sich die Kehrseite des leistungslosen Geldsegens. Sobald nämlich Subventionen abgebaut werden, um den Markt zurückzuführen in eine gesunde Balance der Kräfte von Angebot, Nachfrage, von Resilienz und Qualität, dann gibt es unweigerlich Verlierer in diesem Prozess. Und das sind die Unternehmen und Arbeitskräfte, die ohne staatliche Unterstützung nicht wettbewerbsfähig sind. Ja, worum handelt es sich bei diesem Prozess, bei dieser Rückführung im Kern? Es handelt sich um eine Bereinigung des Systems. Und dies unvermeidlich, um veraltete Strukturen abzuschaffen und um Raum zu geben für neue, ich sage nochmal, neue, weil effizientere und innovativere Wirtschaftsakteure. Aber klar, für das Alte, das dabei untergehen muss, ist dieser Übergang oft schmerzhaft und sozial vielleicht auch sogar herausfordernd. Naja, so wie es für Gebüsch im Wald auch schmerzhaft sein muss, ausgerissen oder kontrolliert verbrannt zu werden, damit Licht auf den Boden fällt und frische Baumtriebe wieder eine Chance haben, bis ins Kronendach emporzuwachsen. Was ich mich da aber immer frage, es mag hart klingen, warum überhaupt eine Sekunde und mit einem Euro mehr als nötig, warum unproduktives Gebüsch subventionieren, wenn eigentlich kraftvolle Baumsetzlinge nur darauf warten, stark und groß zu werden? Und das ist es, was mir an Subventionen generell nicht gefällt. Sie verlängern das Leiden von kranken und dysfunktionalen Wirtschaftsbereichen, indem sie ineffiziente Unternehmen künstlich am Leben erhalten. Und indem sie so notwendige Strukturanpassungen verzögern und dadurch Innovationen in die Zukunft verschieben. Denn einer der besten Innovationstreiber für jede Volkswirtschaft ist nun einmal die Notwendigkeit, für ein Problem eine Lösung zu finden. Ja, und viele Unternehmen sind eben oft erst dann richtig motiviert, eine Lösung zu finden, wenn es schlicht ums Überleben des Unternehmens geht. Deswegen finde ich ja schwierige Zeiten ganz positiv, weil sie einen Schub mit sich bringen an Innovation. Und Wandel. Ist doch auch klar. Wenn die Dinge zur Zufriedenheit aller laufen, fühlt sich doch niemand dazu berufen, das Rad neu zu erfinden, um ganz neue Wachstumschancen zu generieren. Wenn alles läuft, werden vielleicht Prozesse optimiert, aber innoviert wird nicht, solange man nicht gezwungen ist, ein Running System durch ein besseres zu ersetzen. Und dieser unbequeme, aber zutiefst schöpferische Wechsel, oder besser gesagt, Wandel, vielleicht sogar Transformation, das wird durch Subventionen in die Zukunft verschoben, nur um dem unweigerlichen Tod der Todgeweihten heute nicht ins Auge schauen zu müssen. Nein, wir schaden lieber heute noch der Volkswirtschaft, indem wir Geld in ein fast totes Pferd stecken. Ein Beispiel dafür war die Corona-Politik der deutschen Regierung. Ja, mit verschiedenen Unterstützungsprogrammen, die damals Überbrückungshilfen genannt wurden, konnten viele Unternehmen die schwierigen 2 Jahre überleben, ja? Dabei kamen diese Hilfen vor allem 2 Arten von Unternehmen zugute. Erstens denen, die diese Finanzspritzen eigentlich gar nicht gebraucht hätten, weil sie genug Rücklagen hatten oder insgesamt resilient genug waren, um sich an die enormen Herausforderungen anzupassen. Und zweitens denen, die so schwach auf der Brust waren, dass sie auch ohne Corona ihr Geschäft früher oder später hätten einstellen müssen und damit den Insolvenzdurchschnitt bestätigt hätten, der im natürlichen Stirb und Werde einer freien Marktwirtschaft ganz normal und gesund ist. Aber diese eigentlich schon toten Firmen wurden durch Subvention künstlich durch die Corona-Jahre getragen, weshalb man auch von Zombie-Unternehmen gesprochen hat. Die gut gemeinte, aber schlecht ausgeführte Maßnahme dafür wurde mit einem Gesetz zementiert und das war das, ich zitiere jetzt, das Gesetz zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzanmeldepflicht für durch die Covid-19-Pandemie geschädigte Unternehmen. Diese Geldverteilung mit der Gießkanne hat entsprechend die Insolvenzquote in den Corona-Jahren auf nahezu null gesenkt. Und wie sehr es sich bei diesen Subventionen um rausgeschmissenes Geld gehandelt hat, kann man jetzt, ja jetzt, in diesen Monaten im Jahr 2024 wunderbar beobachten. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung hat festgestellt, dass im Februar 2024 1200 Personen und Kapitalgesellschaften insolvent gegangen sind. Das sind 11% mehr gegenüber dem Januar 2024. Das sind 43% mehr gegenüber dem Vorjahresmonat, Februar 2023. Aber jetzt kommt's. Das sind sage und schreibe 28% mehr Insolvenzen gegenüber dem Februar-Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019. Also der Zeit vor der Pandemie. Und an diesen Zahlen sieht man, dass nun dieses Drittel an halbtotem Material nun endlich sterben darf, weil es während der subventionierten Zeit künstlich beatmet wurde, mit aberwitzigen Summen. Deutschland hat sich also mit vielen Milliarden Zeit gekauft, aber mit dem Geld wieder einmal keinerlei Wert hergestellt. Politiker kaufen sich mit Staatsgeld Zeit, um schmerzhafte, aber gesunde Entscheidungen von einer Legislaturperiode in die nächste zu schleppen, weil es genug hypnotisierte Bürger gibt, die diesen zombiefreundlichen Kurs wählen. Am krassesten ist es gerade wieder beim Renteneintrittsalter zu verfolgen. Ja, Rot-Grün ist bei dem Thema ja zu keinerlei Abstrichen bereit. Obwohl die Lebenserwartung steigt, die Preise steigen, die Gesundheitskosten für alte Menschen steigen, die Geburtenrate nicht steigt und es also immer weniger gibt, die im Umlageverfahren die Rentner finanzieren können. Sprich, sehenden Auges mit Stimmenfang der älteren Generation auf den Eisberg zufahren. Das können wir gerade verfolgen. Und ich habe noch einen weiteren Kritikpunkt an der aktuellen Subventionspraxis, vor allem von Robert, dem Habeck mit den Spendierhosen. Und hier kritisiere ich die Verzerrung nicht nur im inländischen Wettbewerb unter den Firmen, sondern auch auf nationaler Ebene, also im größeren europäischen Kontext. Aber nochmal zurück, wie wir es mit Wettbewerbsverzerrung innerhalb Deutschlands zu tun haben, ist klar, oder? Wenn bestimmte Firmen finanzielle Unterstützung erhalten, während andere, möglicherweise konkurrierende Unternehmen, leer ausgehen, dann ist offensichtlich, dass der faire Wettbewerb untergraben wird. Ohnehin schon große Firmen, wie zum Beispiel Intel, bekommen noch mehr Marktmacht durch Förderungen und Steuernachlässe, die der kleine, hochbesteuerte Mittelstand wieder reinholen muss. Und das ist nicht nur im Sinne einer soliden Finanzpolitik Schweinekram, wie Professor Lars Feld sagen würde, sondern auch schlicht unanständig. So, und wenn wir jetzt europäisch denken, dann wirft doch die massive finanzielle Unterstützung der deutschen Regierung für Tech-Riesen wie Intel und TSMC, die beiden Chip-Hersteller, viele Fragen auf. Denn was ist es anderes als Wettbewerbsverzerrung, wenn nicht alle Länder über die gleichen Voraussetzungen und finanzielle Mittel verfügen, um vergleichbare Investitionen zu tätigen? Reiche und große Nationen wie Deutschland und Frankreich, ja, die verschulden sich, um Milliarden in ausgewählte Sektoren zu pumpen, während kleinere oder finanziell schwächere Staaten wie Finnland, Schweden, Estland, Portugal diese Möglichkeiten nicht haben. Ja, und gerade diese Länder haben jetzt auch ihren Unmut über diese Praktiken deutlich zum Ausdruck gebracht, zum Glück, wie ich finde. Und sie haben gefordert, dass diese Thematik auf die Agenda gesetzt wird, um eine gerechtere Verteilung von Firmenansiedelungen zu diskutieren. Und ein letzter, für mich der vielleicht kritischste Punkt, ist die politische Dimension von Subventionen, den ich schon bei der Rentenpolitik habe anklingen lassen. Politiker nutzen Subventionen immer auch, um ihre Wählerschaft kurzfristig zu besänftigen und um so ihre Regierungszeit zu verlängern. Und für mich ist das nichts anderes als eine Form legaler, subtiler Korruption mit Steuergeld. Und was macht das? Es unterminiert die Entscheidungsfähigkeit der gesamten Wirtschaftspolitik, wenn Entscheidungen mehr von politischen Erwägungen als von ökonomischer Vernunft getroffen werden. Und dieses Gebaren zerstört die wirtschaftliche Glaubwürdigkeit und die gesamte Leistungsfähigkeit eines Landes. Und das können wir ja wohl in diesen Wochen und Monaten hautnah miterleben. Also, wenn Politiker den Subventionsjoint herumreichen, ist das immer auch Klientelbenebelung. Und dazu passt ein knackiger Kommentar auf Focus Online von Sarna Röser. Sie ist die Bundesvorsitzende des Verbands Die Jungen Unternehmer und vertritt über 6.500 Familienunternehmer und junge Unternehmer in Deutschland. Und sie spricht in dem Artikel ganz konkret davon, dass zunehmende staatliche Eingriffe unser Wirtschaftssystem nicht stärker machen, wie das Robert Habeck hofft, sondern schwächen. Link in den Notizen zu diesem Podcast. Sehr erhellend, aufrüttelnd und zu empfehlen. Ja, und deshalb passend zum Thema meine wiederholte Warnung auch als dringende Empfehlung an alle Investoren. Hände weg von subventionierten oder steuerlich geförderten Finanzprodukten oder anderen Sachen, die so gepusht werden. Denn mit diesen Dingen begibt man sich in ein schwüles, muffig, ranziges Dickicht von Halbwahrheiten, Interessenskonflikten und purer Intransparenz. Denn natürlich, auch hier haben wir wieder eine Lenkung von Geldströmen durch Anreize und die hat immer Ursachen. Würde über diese Ursachen aufgeklärt werden, würden sich diese Dinge gar nicht verkaufen. Etwas über jeden Zweifel Erhabenes und Gutes braucht, ja, braucht Aufklärung, braucht aber nur Aufklärung. Aber es braucht keine Karotte, die dem Anleger vor die Nase gehalten wird. Und damit bleibt man unabhängig von politischen Entscheidungen und vom Füllstand der Staatskasse. Wie so oft gilt auch hier, was die Masse macht, ist oft ein Hinweis für Selbstdenker, es genau so nicht zu machen. Der Timer als kostbares Handy-Gadget. Mein Weg zu neuer Energie und Produktivität. Ich will mit einem Kapitel fast abschließen, das nur indirekt die Fähigkeit berührt, große Geldmengen aufzubauen bzw. Verluste zu vermeiden, weil dieses Kapitel ist wirkungsvoll für alle Ebenen des Lebens, also auch für die finanzielle. Als ich im letzten Jahr mehrere Monate an dem Büchlein von Milliardären lernen, um Millionär zu werden, gearbeitet habe, da bin ich vor lauter Schreibeifer und Kreativlust in eine Falle getreten. Und die Falle hat mich viel Kraft und Effektivität gekostet. Und dabei sollte ich es als ehemaliger Therapeut und begeisterter Ernährungsforscher ja eigentlich besser wissen. Ich habe nämlich beim Denken, Schreiben, Recherchieren, Korrigieren und Formatieren etwas vergessen. Was nicht nur in den Sommermonaten wichtig ist, aber dort besonders, ich habe vergessen, genug zu trinken. Genug trinken. Ja, das ist ja mal ein alter, kalter Kaffee, magst du jetzt denken. Aber warte ab. Mir ist das Thema wieder verstärkt ins Bewusstsein gerückt, als ich ein Interview mit einem alten ayurvedischen Arzt gelesen habe. Ayurveda, wissen wir, bezeichnet ein traditionelles Gesundheitssystem, das seine Wurzeln im antiken Indien hat und seit über 5000 Jahren praktiziert wird. Der Begriff Ayurveda setzt sich zusammen aus den Sanskrit-Wörtern Ayus für Leben und Veda, Wissen, und bedeutet also Wissenschaft vom Leben oder Lebensweisheit. Und zu dieser Lebensweisheit gehört darauf zu achten, genug zu trinken. Als ich das Interview in einer kurzen Schreibpause gelesen habe, da war es so rund 11.30 Uhr am Vormittag. Und ich bin wie immer an dem Tag gegen 5:30 aufgestanden, habe morgens ein großes Glas Wasser getrunken und habe mich dann ans Schreiben gemacht. Und aus diesem Flow, der dabei entstanden ist, bin ich erst so gegen 11 Uhr aufgewacht. Und da dachte ich, na, jetzt habe ich aber eine Pause verdient. Aber anstatt mich zu bewegen und was zu trinken vor allem, da wollte ich den spannenden Artikel lesen, den ich mir gespeichert hatte, eben den mit dem Arzt. Und da gibt dieser Arzt einen Tipp, der uralt ist, den zu erinnern, aber immer gut ist. Ziehe dir, jetzt Test, ganz gleich mitmachen, ziehe dir mit Daumen und Zeigefinger der einen Hand eine Hautfalte vom Handrücken deiner anderen Hand weg, so nach oben. Und wenn du diese Hautfalte loslässt, muss die Haut wie ein Flitzebogen zurückschnellen, sofern du genug getrunken hast. Ich habe den Test gemacht und war erschüttert, dass da gar nichts zurückgeschnellt ist. Das war mehr wie so eine zähe Galertmasse, die man nach oben zieht, loslässt und dann verwabert sie wieder gemächlich in die Breite. Ich war also total dehydriert. Und seitdem wende ich ein Verfahren an, das dieser ayurvedische Arzt empfohlen hat und werde seitdem belohnt. Ja, natürlich, belohnt mit wirklich spürbarer Energie, Konzentrationsfähigkeit, Arbeitsfreude und Wohlbefinden insgesamt. Und das Verfahren geht ganz einfach so. Mit einem halben Liter reines Wasser geht es morgens nach dem Aufstehen los. Für den Körper ist das der ideale Startschuss, seine Entgiftungs- und Aufräumarbeiten aus der Nacht abzuschließen. Und wenn ich das in einem Rutsch getrunken habe, aktiviere ich den Timer meines Handys auf 60 Minuten. Trotz Flugmodus erinnert er mich dann ans Trinken, das ich eisern einhalte. Es klingelt, ich gehe in die Küche, trinke ein Glas Wasser und starte den Timer für erneute 60 Minuten. Und das mache ich so alle 60 Minuten bis 17 Uhr. Dann nämlich stellen sich die Nieren schon langsam auf die Nacht ein und die Trinkmenge sollte bis 20 Uhr immer kleiner werden. Und dann wird auch der Schlaf durch nächtliche Klogänge nicht gestört. Naja, aber umso zahlreicher können gerade am Anfang dieser Trinkroutine die Klogänge am Tag sein. Denn ausgetrocknete Körper sind wie ausgetrocknete Böden. Wenn's dann mal regnet, fließt erstmal alles Wasser durch. Es kann nicht gehalten werden. Eine Zelle, die jahrelang auf Mangelversorgung konditioniert wurde, die muss erstmal wieder lernen, richtig Wasser aufzunehmen. Und das ist ein Training, das gut mehrere Wochen dauern kann, gerade bei älteren Leuten. Aber der Lohn der Mühe ist eine überragend erhöhte Produktivität. Wenn unsere Billionen Zellen mit genug Wasser vernünftig miteinander kommunizieren können, dann ist von allem mehr da. Das ist dann eben Fülle. Und dann gibt es mehr Spaß an der Arbeit, Wachheit und Klarheit im Kopf, bessere und schnellere Entscheidungsfähigkeit, Fokus auf das, was wichtig ist, weniger Ablenkungsgefahr, bessere Laune, eine viel höhere Abwehrkraft unseres Immunsystems und abends bleibt weit mehr Energie übrig, weil Sympathikus und Parasympathikus den ganzen Tag ausgeglichener waren. Heißt, mehr Wasser im Körper reduziert den Zellenzerstörer und Sterbefaktor Nummer 1, nämlich Stress. Es puffert ihn ab, weil Wasser das Erholungssystem des Parasympathikus aktiviert. Naja, die 377 anderen Vorteile erspare ich mir an dieser Stelle. Und zwischendurch immer wieder den Hautfalten-Handrückentest machen. Und es ist eine Freude, wie viel Spannkraft im Gewebe sein kann, egal wie alt jemand ist. Wer erst dann trinkt, wenn er Durst verspürt, ist eh schon dehydriert und hat weniger als 50% seiner Möglichkeiten zur Verfügung. Mit einem Timer alle 60 Minuten ändert sich das so eindrücklich, dass ich dich nur ermutigen kann. Probier's aus. Lass dich von deinem Handy erinnern. Das ist dann eine der besten Fähigkeiten deines Handys. Die drei Stufen der Investorenausbildung. Ganz einfach in der Handhabung. Als Appendix zu diesem Podcast möchte ich noch auf das kommende Präsenzseminar verweisen, also auf die dritte, intensivste und abschließende Stufe der Investorenausbildung, die nächste Woche stattfindet, am 13. April in Grasbrunn, knapp 20 Kilometer südöstlich von München. Plätze gibt's noch ein paar. Link zur Anmeldung lege ich nochmals in die Videobeschreibung für Kurzentschlossene. Und das nächste Mal sehen wir uns dann in Präsenz erst wieder am 27. September in Stuttgart. Ja, und da mag sich jetzt so mancher die Frage vielleicht stellen, wenn ich jetzt endlich eingewiesen werden will in die Geheimnisse und Anwendung der Wohlstandsbildnerstrategie und ich melde mich kurzfristig zum Seminar an, kann ich dann die dritte Stufe auch vor der zweiten Stufe absolvieren? Höchste Zeit, hier Klarheit zu schaffen, zumal es auch ganz einfach ist. Aber vorher nochmal der Überblick der drei Stufen und ihre Bezeichnungen. Stufe 1 ist das Videoseminar, jederzeit sofort verfügbar. Stufe 2 ist das Live-Online-Seminar, das etwa 6 bis 7 Mal im Jahr stattfindet. Und Stufe 3 ist das Präsenzseminar, derzeit in München, Stuttgart oder Hamburg, insgesamt ca. 4 Mal im Jahr. Die erste der drei Stufen ist also das Videoseminar, mit dem jede und jeder nach der Anmeldung über Digistore sofort loslegen kann, weil wir die individuellen Zugangsdaten innerhalb weniger Minuten per E-Mail mitteilen. Etwas anders verhält es sich natürlich mit Stufe 2 und 3, denn diese sind terminlich fixiert. Also angenommen, du hörst heute am Samstag davon, dass in einer Woche die dritte Stufe, das Präsenzseminar, stattfindet. Die nächste zweite Stufe aber erst am 8. Juni. Und nun sind speziell wir Deutschen ja so auf Ordnung, Maß und Mitte gestrickt, wozu ich mich selbst übrigens eindeutig bekenne. Und wenn es eine Reihenfolge gibt, dann ist es auch sinnvoll, diese Reihenfolge einzuhalten. Und jawohl, das ist auch meistens sinnvoll, sonst wäre eine Reihenfolge ja von vornherein gar nicht nötig. Glaubt mir, liebe Podcast-Hörer an den Lautsprechern, etliche Wohlstandsbildner und ich sind in Ländern investiert, da gibt es auch Reihenfolgen, aber nur in der Theorie. Im Leben hält sich da kein Mensch dran und dann haben alle einen Riesenstress, weil nichts mehr planbar ist. Es bleibt schlicht zu hoffen, dass die Renditen auch ohne Ordnung, Maß und Mitte fließen. Aber wie ist es nun bei der Investorenausbildung? Bei uns macht die Reihenfolge schon Sinn, weil es empfehlenswert ist, sich erstmal die gut 6 Stunden der ersten Stufe des Videoseminars zu gönnen. Denn damit kann man dann viel besser mitdenken bei den darauf aufbauenden. Nun, die zweite Stufe bezieht sich in vielem unmittelbar auf die erste. Und die dritte bezieht sich in einigen Anteilen auf die zweite und auf die erste. So ist das nun mal. Aber, und das ist das Tolle, diese Reihenfolge ist eine Empfehlung. Sie ist kein Zwang. Das Leben hat mir schon Teilnehmer direkt in die dritte Stufe gespült, mitten hinein ins Präsenzseminar. Und die hatten keinerlei Gelegenheit, sich etwas von den beiden ersten Stufen reinzuziehen. Und sie hatten trotzdem einen Riesenspaß am Seminar und alle Lücken hinreichend schließen können, um gut mitzukommen. Und mehrere schon hatten zwar in aller Gründlichkeit das Videoseminar durchgearbeitet und wollten dann so schnell als möglich weitermachen. Dann war ihnen aber das Online-Seminar, also die zweite Stufe, zu weit entfernt. Also haben sie die dritte Stufe vorgezogen und hatten damit sogar den besonderen Nebeneffekt, dass sie mit dem vorzeitigen Wissen aus Stufe 3 einiges in der zweiten Stufe mit einem erweiterten Horizont einordnen konnten. Klingt jetzt alles wieder ein bisschen verwirrend, ist es aber gar nicht. Denn ihr sollt einfach sehen, es geht alles, wenn es gehen soll. Wer keine Zeit verlieren will, um als Investor loslegen zu können, den soll keine Reihenfolge bremsen. Wer sie einhalten kann, prima, und wenn nicht, wird etwas improvisiert. Aber alles ist möglich. Das ist auch der Grund, warum wir generell die Terminfestlegung für Stufe 2 und 3 jetzt der Anmeldung zur Ausbildung nachgelagert haben. Heißt, du kaufst die Ausbildung und bekommst mit dem Begrüßungsschreiben zur erfolgreichen Anmeldung den Link zu einer Website, auf der du gleich oder zu einem Zeitpunkt deiner Wahl deine Wunschtermine für Stufe 2 und oder Stufe 3 eintragen kannst. Und diese Eintragungen können auch recht kurzfristig erfolgen, zumindest im Fall des Live-Online-Seminars, ja, und wenigstens 4 Tage vor dem Präsenzseminar, weil wir für dieses Jahr Essen und Unterlagen einplanen müssen. Wir machen einfach möglich, was machbar ist, und gehen dabei bei aller Liebe zur deutschen Ordnungsliebe so unbürokratisch wie möglich vor. Das heißt, wer am 13. April dabei sein will, soll sich um die Reihenfolge nicht scheren, sondern loslegen. Denn in Zeiten der brutalen Teuerung und globalen Unsicherheit ist Zeit kostbarer denn je geworden, um Vermögen aufzubauen. Es grüßt dich ganz herzlich, Andreas, der Wohlstandsbildner. Denn Wohlstand ist nicht nur eine Frage des Kontostands, sondern auch eine Frage der Flexibilität.